Ich war ungefähr 15 Jahre alt. Da habe ich zum ersten Mal Leute getroffen in meinem Alter, die die Bibel gelesen haben, nicht nur so vielleicht einmal im Jahr, so als großes altes Buch im Schrank stehen hatten, sondern die regelmäßig gelesen haben. Fast jeden Tag, und die darüber gefachsimpelt haben, so wie man sonst über Harry Potter fachsimpelt oder den Herrn der Ringe. Und die Bibeln, die diese Leute in meinem christlichen Jugendkreis hatten, die sahen auch so aus. Sehr benutzt. Ich habe damals auch angefangen, so Bibel zu lesen. Ich habe die Bibel aus der Zeit noch, ich habe sie mitgebracht. So sieht die aus. Voller Unterstreichungen, bisschen zerfleddert, stonewashed würde man vielleicht sagen heutzutage. Ich hatte in dem Jugendkreis einen Bekannten, der war ein ziemlich cooler Typ, ehrlich gesagt. Und der war sehr, sehr fromm. Und der hat auch so eine Bibel gehabt. Und er hat erzählt, dass er sie in der Schule immer auf seinem Fahrrad extra liegen gelassen hat, auf dem Gepäckträger im Fahrradkeller. Denn er hat gesagt, wenn die jemand klaut, dann zeigt das Klauen ja, dass er die Bibel auch braucht. Sie wurde allerdings nie geklaut. Unser Thema ist heute Bibel, die gemeinsame Mitte. Darin steckt die Überzeugung, Gemeinschaft, christliche Gemeinschaft braucht eine Mitte und die Mitte der Gemeinschaft kann nicht die Gemeinschaft selbst sein. Denn mit der Gemeinschaft verhält es sich so wie mit vielen anderen Dingen, die man nicht direkt anstreben kann, sondern sie stellen sich ein, wenn andere Dinge passieren. Gemeinschaft gehört zu den Dingen, die man nicht selber direkt anstreben kann, sondern sie stellen sich ein, wenn ganz andere Dinge gewährleistet sind. Das hat Gemeinschaft gemeinsam mit anderen Dingen im Leben, zum Beispiel mit der Entspannung. Entspannung kann man auch nicht direkt anstreben. Wenn man zu jemandem sagt, entspann dich, jetzt mach schon, ja, funktioniert nicht. Oder berüchtigter Satz, jetzt lass uns mal alle zusammen einen richtig netten Abend haben. Schon sind alle sehr angespannt. Ganz ernsthaft, es gibt Gemeinschaften, auch christliche Gemeinschaften, deren Thema scheint nur die Gemeinschaft selbst zu sein. Oder jedenfalls zunehmend ist ihr Thema nur die Gesellschaft selbst. Und was auch immer man darüber denkt, es funktioniert jedenfalls nicht lange. Diese Art von Gemeinschaft, deren Thema nur die Gemeinschaft selbst ist, die funktioniert nicht lange, die ist nicht nachhaltig, denn sie funktioniert ja im Grunde nur so lange, wie der andere oder die andere mir sympathisch sind, wie gut miteinander auskommen. Christliche Gemeinschaft ist noch viel robuster. Und das heißt im Umkehrschluss, wenn hier Menschen sind oder in eurer christlichen Gemeinschaft, eurer Gruppe, eurem Hauskreis, wenn da Menschen sind, die euch schwerfallen, die euch nicht auf Anhieb sympathisch sind, die andere Hobbys haben, aus einem anderen Hintergrund kommen, eigentlich ist das ein gutes Zeichen. Das ist ein Zeichen für eine gesunde christliche Gemeinschaft. In unserer Mitte ist also die Bibel. Das ist unsere gemeinsame Mitte. Nicht, weil wir die Bibel anbeteten. Wir beten Gott an und wir beten Gott durch Jesus Christus im Heiligen Geist an. Also Gott ist unser Thema. Also die Mitte ist nicht die Bibel, weil wir die Bibel selbst anbeten würden, sondern weil wir die Bibel brauchen als Gemeinschaft von Jesus. Für die ersten Christen war das selbstverständlich. Bitte mal die erste Folie kurz zu zeigen. In Apostelgeschichte 2, 42 heißt es, alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterweisen und lebten in enger Gemeinschaft. Sie feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Apostelgeschichte 2, das war kurz nachdem die erste Gemeinde gegründet war, kurz nach der Pfingstpredigt von Petrus. Viele Menschen waren zum Glauben gekommen. Und das ist so ein Kennzeichen ihrer Gemeinschaft, dass sie sich von den Aposteln unterweisen lassen. Das heißt, am Anfang waren die Apostel, die Jünger von Jesus, live dabei. Die Augenzeugen von Jesus waren dabei. Und das heißt, wenn irgendjemand da jetzt behauptet hat, ach weißt du, wir sind doch Gemeinschaft von Jesus. Und weißt du, für mich heißt das Folgendes, ich empfinde das so, dann konnten die Apostel gnädig schmunzeln und sagen, also wisst ihr, was Jesus wirklich zu dem Thema gesagt hat? Man kann nicht einfach behaupten, im Sinne von Jesus ist dieses oder jenes und dann irgendwas sagen, sondern es muss übereinstimmen mit dem, was die Augenzeugen berichten. Die Augenzeugen konnten das korrigieren. Und dann wurden die Augenzeugen älter, haben angefangen, ihre Erlebnisse aufzuschreiben, für die nächste Generation oder andere, die sie kannten, haben ihre Erlebnisse aufgeschrieben, für die nächste Generation aufbewahrt. Und die Christen, die diese Texte gelesen haben, die Lehre der Apostel, die haben gemerkt, Gott spricht zu uns durch diese Texte. Der gleiche Gott, der in Jesus anwesend war und im auferstandenen Jesus anwesend ist, der spricht durch diese Texte zu uns. Und das waren sie gewohnt, dass Gott durch Texte zu ihnen spricht. Im Alten Testament, in der hebräischen Bibel, ist das genau die Erfahrung, die zugrunde liegt, dass Gott spricht durch seine Worte zu uns. Sein Wort ist kostbar, so kostbar, dass es einen ganzen Psalm gibt, der nur davon schwärmt, wie großartig Gottes Wort ist, nämlich Psalm 119. Psalm 119 ist der längste Psalm in der Bibel. Und ich empfehle ja sehr, Bibeltexte auswendig zu lernen. Ich glaube, dass das gut ist. Im Englischen nennt man das Learning by Heart, also im Herzen lernen. Aber wenn man bei dem Psalm was auswendig werden wollte, dann würde ich doch eher Psalm 117 empfehlen. Es hat 2 Verse, also relativ schnell geregelt. Psalm 119 vielleicht ein bisschen anspruchsvoller. Das einzige Thema dieses ganz langen Psalmes ist Gottes Wort. Genauer gesagt, Gottes Gesetz und Gottes Gebote, so wurde das damals vor allem wahrgenommen, aber man kann das auch auf Gottes Wort allgemein beziehen. Eigentlich würde ich jetzt gern den ganzen Psalm lesen. Ich habe das schon mal gemacht, es dauert ungefähr 15 Minuten, den ganzen Psalm lesen, denn der Psalm ist weniger so eine Argumentation, so ein Gedankengang, sondern mehr so eine Art Rhythmus, ein Tanz. Und man schwingt sich so ein und nach dem 35. Vers hat man es langsam begriffen und ab Vers 120 denkt man, okay, jetzt ist es bei mir angekommen. Und deswegen, keine Sorge, ich lese nicht den ganzen Psalm, aber ein längeres Stück. 24 Verse, damit wir mal ein Gefühl bekommen. Aus der Luther-Übersetzung. Wohl denen, die ohne Tadel leben, die im Gesetz des Herrn wandeln. Wohl denen, die sich an seine Zeugnisse halten, die ihn von ganzem Herzen suchen, die auf seinen Wegen wandeln und kein Unrecht tun. Du hast geboten, fleißig zu halten, deine Befehle. O, dass mein Leben deine Gebote mit ganzem Ernst hielte. Wenn ich schaue allein auf deine Gebote, so werde ich nicht zuschanden. Ich danke dir mit aufrichtigem Herzen, dass du mich lehrst, die Ordnung in deiner Gerechtigkeit. Deine Gebote will ich halten, verlass mich nimmermehr. Wie wird ein junger Mann seinen Weg unsträflich gehen, wenn er sich hält an dein Wort? Ich suche dich von ganzem Herzen, lass mich nicht abirren von deinen Geboten. Ich behalte dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht wieder dich sündige. Gelobt seist du, Herr, lehre mich deine Gebote. Ich will mit meinen Lippen erzählen alle Urteile deines Mundes. Ich freue mich über den Weg deiner Zeugnisse wie über allen Reichtum. Ich will nachsinnen über deine Befehle und schauen auf deine Wege. Ich habe Freude an deinen Satzungen und vergesse deine Worte nicht. Tu wohl deinem Knecht, dass ich lebe und dein Wort halte. Öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunde an deinem Gesetz. Ich bin ein Gast auf Erden. Verbirg deine Gebote nicht vor mir. Meine Seele verzehrt sich vor Verlangen nach deinen Ordnungen alle Zeit. Du schiltst die Stolzen. Verflucht sind, die von deinen Geboten abirren. Wende von mir Schmach und Verachtung, denn ich halte mich an deine Zeugnisse. Fürsten sitzen da und reden wider mich, aber dein Knecht sinnt nach über deine Gebote. Ich habe Freude an deinen Zeugnissen. Sie sind meine Ratgeber. So geht's weiter. 176 Verse lang. Und dieser Psalm ist kunstvoll bis ins kleinste Detail. Das Ganze nennt man nämlich, und das ist jetzt so ein kleines bisschen Spezialwissen, das nennt man ein Akrostichon, also ein längerer Text, der am Alphabet entlang aufgebaut ist. Das hebräische Alphabet hat 22 Buchstaben. Dieser ganze Psalm hat 22 Strophen. Und jede Strophe bezieht sich auf einen dieser Buchstaben des Alphabets, also Alephbets müsste man eigentlich sagen. Und jede Strophe hat 8 Zeilen und alle fangen auch mit dem gleichen Buchstaben des Alephbets an. Und wir sind stolz, wenn wir Prediger 3 Punkte mit dem gleichen Buchstaben am Anfang hinbekommen, ne? Also Psalm 119 ist da schon nochmal eine andere Liga. Habt ihr schon mal so geschwärmt von einer Sache? Von einer Erfahrung, dass ihr so viel Kraft, so viel Mühe und Liebe zum Detail aufgebracht habt, um das zu feiern? Vielleicht bei einem Liebesbrief? Also kleiner Tipp, wer mal so die Frau des Herzens beeindrucken will, wie wäre es mal mit einem Akrostichon? Warum ist der Psalmbeter so begeistert von Gottes Gebot, von Gottes Wort? Unter zahllosen, nenne ich mal 3 Gründe, und weil ich nicht so kunstvoll unterwegs bin, sind es nur 3 und nicht noch viel mehr. Erstens, Gottes Wort ist kostbar. Nächste Folie bitte. Es heißt in Vers 103, dein Wort ist meinem Munde süßer als Honig. Gottes Wort ist kostbar. Dein Wort ist meinem Munde süßer als Honig. Das hat mich persönlich besonders angesprochen, weil ich sehr gerne Honigbrötchen esse. Wie kommt man dazu, so etwas zu sagen? Vielleicht, wenn man merkt, wie wenig selbstverständlich Gottes Wort ist. Es gab Mitte des 20. Jahrhunderts einen Roman über eine düstere, ausgemalte Zukunft, der hieß Fahrenheit 451. Das ist die englische Temperaturangabe für die Temperatur 230 Grad Celsius. Und der Roman hieß deswegen so, weil angeblich bei 230 Grad Celsius Papier verbrennt. Das war ein Roman über eine düstere Zukunft, in der Bücher verboten sind. Alle Bücher werden verbrannt. Und dann gibt es so eine kleine Gruppe von Widerständlern, die trotzdem noch die Erinnerung an Bücher bewahren und die ganze Bücher auswendig lernen, um sie weiter zu transportieren für die nächste Generation. Dann gibt es jemanden, der sagt, ich bin ein Stück von Shakespeare, ich habe das von vorne bis hinten auswendig gelernt, oder ich bin ein Drama von Goethe oder so. Jetzt stellen wir uns mal vor, die Bibel wäre verboten und wir würden die Bibel unter uns aufteilen und jeder von uns dürfte ein biblisches Buch verkörpern, das auswendig lernen und das verkörpern. Welches Buch würdet ihr wählen? Vielleicht die Offenbarung? Und dann würde man so ein kleines bisschen rätselhaft und erhaben auftreten. Oder das Buch Jona, dann vielleicht besser mit dem Taucheranzug unterwegs sein. Oder der Philipperbrief, dann wäre man immer ganz fröhlich, weil der Philipperbrief das Buch ist, wo das Wort Freude am öftesten vorkommt. In manchen Teilen der Welt ist das alles gar keine Theorie. Da sind Bibeln tatsächlich verboten oder zumindest sehr schwer zu beschaffen. Und Menschen sehnen sich nach Gottes Wort, setzen ihr Leben ein dafür, Gottes Wort zu lesen. Und wir haben hier ganz leicht Zugang, überall, auf Papier, digital, zu jeder Zeit, in jeder denkbaren Übersetzung, nutzen wir doch diesen Zugang. So schön der Smalltalk ist beim Hauskreistreffen oder beim Gemeindekaffee und das Rumalbern. Wenn wir uns treffen, ohne Gottes Wort zu lesen und zu bedenken, dann bleiben wir als christliche Gemeinschaft unter unseren Möglichkeiten. Erstens, Gottes Wort ist kostbar. Zweitens, Gottes Wort macht schlau. Nächste Folie. Gottes Wort macht schlau. Vers 104. Dein Wort macht mich klug. Manche Menschen behaupten ja das Gegenteil und sagen, Gottes Wort macht nicht klug. Zum Beispiel der englische Biologe und prominente Atheist Richard Dawkins, der hat mal gesagt, Zitat, ich bin gegen Religion, sie lehrt uns damit zufrieden zu sein, dass wir die Welt nicht verstehen. Zitat Ende. Wenn ich solche Sätze höre, Religion lehrt uns zufrieden zu sein, dass wir die Welt nicht verstehen, dann denke ich immer an etwas, was ein früherer Bundesnationaltrainer der Fußballnationalmannschaft gesagt hat, nämlich Bertie Vogts, das ist lange her. Bertie Vogts, wenn Journalisten ihm irgendwas Kritisches über ein Spiel der Nationalmannschaft gesagt haben, hat immer mit dem Satz geantwortet, da haben Sie ein anderes Spiel gesehen. Da haben Sie ein anderes Spiel gesehen. Wenn ich solche Sätze über den christlichen Glauben höre, denke ich auch immer an diesen Satz von Bertie Vogts, dann haben Sie ein anderes Spiel gesehen. Also so kenne ich den christlichen Glauben gar nicht. So erlebe ich Christsein nicht, dass wir gelehrt bekommen, zufrieden zu sein, dass wir irgendwas nicht verstehen. Im Gegenteil. Ich erlebe das Lesen der Bibel so, dass es meinen Verstand schärft, dass es mir hilft, kritischer nachzufragen, klarer zu sehen. Genau das sagt auch Paulus, zum Beispiel in Römer 12, Vers 2. Da sagt er den Leuten in Rom, den Christen in Rom, stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. So Paulus in Römer 12, ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Das heißt, Paulus meint, wenn du Christ bist und wenn du dich von Gottes Geist erneuern lässt, dann bedeutet es gerade nicht, dass du deinen Verstand irgendwie auf Standby schaltest und weniger nachdenkst, gedankenlos irgendwas nachbetest, sondern Christ sein, wenn Gottes Geist in dir wirkt, das heißt, dass dein Verstand erneuert wird. Gottes Geist erneuert alles, auch unseren Verstand, hilft klarer zu sehen. Und zwar macht Gottes Geist das besonders gerne dadurch, dass wir die Bibel lesen und dass wir lernen, die Welt und unser Leben mit der Brille der Bibel zu verstehen. Und Gottes Geist macht das besonders gerne dadurch, dass wir dieses Lesen der Bibel gemeinsam tun und uns dabei gegenseitig korrigieren. Wenn man gemeinsam Bibel liest, kann man sich gegenseitig korrigieren, Missverständnisse klären. Denn wenn man alleine liest, sieht man oft nur das, was man sehen will oder schon kennt oder versteht auch vielleicht was falsch. Ich weiß noch bis heute, wie wir damals im Jugendkreis mal über einen Text aus dem Philipperbrief geredet haben. Da heißt es in der alten Luther-Übersetzung, auf dass ihr lauter und unanstößig seid bis an den Tag Jesu Christi. Und ich weiß noch, wie ein Freund von mir die ganze Zeit gefragt hat, warum sollen wir denn lauter sein? Das verstehe ich nicht. Und wir haben gesagt, na klar, das ist auch wichtig. Und bis wir festgestellt haben, dass er das Wort falsch verstanden hat. Er hat gedacht, wir sollen die Lautstärke erhöhen. Aber lauter heißt ja einfach aufrichtig. Und das könnten wir dann irgendwann klären. Also gemeinsames Bibellesen ist echt hilfreich. Deswegen zweitens, Gottes Wort macht mich schlau. Drittens und letztens, nächste Folie bitte, Gottes Wort zeigt den Weg. Vers 105, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Es gibt ja hin und wieder, dass Leute sagen, ich möchte gerne wissen, was Gottes Wille für meine Situation ist. Und dann klappen sie die Bibel spontan auf und legen blind den Finger auf eine Seite. Gibt es hin und wieder? Normalerweise, wenn man das macht, landet man wahrscheinlich bei den Psalmen, weil die Psalmen physisch in der Mitte der Bibel sind. Und deswegen ist es auch gar nicht so schlecht, weil da in den Psalmen auch viele schöne Sachen drin stehen. Ich glaube allerdings nicht, dass das gemeint ist, dass das jetzt so der Königsweg ist, die Bibel spontan aufzuklappen, sondern gemeint ist aus meiner Sicht, wenn ich lerne, biblisch zu denken, also wenn ich bei der Bibel in die Schule gehe und lerne, die Welt und mein Leben mit der Brille der Bibel zu sehen, wenn ich lerne, biblisch zu denken, dann treffe ich bessere Entscheidungen und andere Entscheidungen. Ich werde zu einem Menschen, der bessere Entscheidungen trifft. Ich nenne mal ein paar Beispiele. Ich behaupte zum Beispiel, wenn ich bei der Bibel in die Schule gehe, dann werde ich zu einem Menschen, der so ein bisschen allergisch wird gegenüber Wichtigtuerei und Selbstüberschätzung. Wenn irgendjemand allzu viel von sich selber hält oder sich zu wichtig macht oder zu viel Macht beansprucht, da werde ich allergisch. Weil ich doch bei Jesus in die Schule gegangen bin, der gesagt hat, ich bin nicht gekommen, um mir dienen zu lassen, sondern damit ich diene. Oder wenn ich bei der Bibel in die Schule gehe, dann werde ich zu einem Menschen, der es zunehmend unnötig findet, den eigenen Glauben zu verstecken. Und ich sehe es nicht mehr als nötig an, mich im Voraus dafür zu entschuldigen, dass ich glaube. Ja, nach dem Motto, ja, ich bin Christ, aber ich bin auch ganz normal. Wenn ich bei der Bibel in die Schule gehe, brauche ich das nicht mehr, weil ich doch bei Paulus lerne, in Römer 1, ich schäme mich nicht für das Evangelium, denn es ist Gottes Kraft, die selig macht. Wenn ich das regelmäßig lese, merke ich, okay, es gibt keinen Grund, sich zu schämen oder sich im Voraus irgendwie zu entschuldigen, Verzeihung, dass ich Christ bin. Oder, weiteres Beispiel, wenn ich bei der Bibel in die Schule gehe, dann werde ich auch manchmal herausgefordert und gestört durch Bibelverse. Manchmal nervt die Bibel auch, aber zu Recht. So heißt es zum Beispiel im Jakobusbrief, ein jeder Mann sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Man könnte auch übersetzen, jeder Mensch, aber ich glaube, die Übersetzung jeder Mann ist sachgemäßer. Ein jeder Mann sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Also das nächste Mal, wenn ihr denkt, denkt an Jakobus 1, schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Sind mal drei Beispiele dafür, was passiert, wenn ich bei Gott und seinem Wort in die Schule gehe. Gottes Wort zeigt den Weg. Ich behaupte, das ist alles Absicht, dass uns die Bibel hilft und auch, dass sie uns stört. Das ist alles Absicht, denn hinter der Bibel und in ihr steht Gott selbst. Und Gott spricht zu uns durch diese Worte. Und deswegen heißt es in Apostelgeschichte 2, alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterweisen. Anders gesagt, von den Aposteln und allen vor ihnen, die von Gott erzählt haben, und vom ganzen Wort Gottes. Sie merken, wir Christen merken, wie kostbar dieses Wort ist. Wir merken, dass es uns klug macht. Wir merken, dass es den Weg zeigt. Und dann kann man sagen, was der Psalmbeter vom Psalm 119 so gegen Ende des Psalms sagt, so kurz vor Schluss, im Psalm 119, Vers 162, sagt er, ich freue mich über dein Wort, wie einer, der große Beute macht. Große Beute. Also was richtig Kostbares. Ich konnte nicht anders. Ich musste dran denken an meinen Schatz. Aber dieser Schatz, diese Beute macht nicht gierig oder seltsam, sondern dieser Schatz, der macht froher und klüger und klarer. Das kann passieren, wenn die Bibel in der Mitte ist. In der Mitte unseres Lebens und in der Mitte unserer Gemeinschaft. Dazu helfe uns Gott. Amen.